Franz Kafka auf der Galerie. Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nicht aussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind, vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, rief das Halt durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame weiß und rot hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen, der Direktor hingebungsvoll ihre Augen suchend in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen, schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen, ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung, und im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Hat Franz Kafka Balladen geschrieben? Um ehrlich zu sein, nein. Soweit man weiß, hat Kafka in seinem kurzen Leben kein einziges Gedicht verfasst. Er war ein genialer Erzähler, aber leider kein Lyriker. Was hat dieser Kafka dann in einem Balladen-Podcast zu suchen? Nun, wenn Sie sich erinnern wollen, es gibt bei Danner Tanzt ja auch eine Wunschfunktion. Die ist zwar schon länger nicht mehr genutzt worden, den letzten Wunsch durfte ich Frau Gampe in Folge 35 erfüllen. Herzliche Grüße nebenbei. Die treue Podcast-Gemeinde ist balladentechnisch offenbar wunschlos glücklich. Doch in dieser besinnlichen Jahresendzeitstimmung will es ja der Brauch seit alters her, dass man sich Wunschzettel schreibt. Und da dachte ich mir, ich wünsche mir jetzt selbst mal ein Gedicht, und das muss dann auch gar kein Gedicht im eigentlichen Sinne sein. Hauptsache poetisch. Und so habe ich mir denn auch prompt meinen Wunsch erfüllt, denn tatsächlich gehört Auf der Galerie von Franz Kafka zu meinen Lieblingstexten. Und deshalb behaupte ich jetzt mal ganz kühn und nicht ohne eine gewisse Berechtigung, dass diese Kafka-esken Zeilen durchaus was Balladeskes haben. Und da diese Folge 46, zu der Sie, wie hinlänglich bekannt, Olaf Danner herzlich einlädt, ohnehin die letzte Ausgabe vor dem Jahreswechsel ist und damit ein Jahr zu Ende geht, das so viel Ungeheuerliches anzubieten und zuzumuten hatte, werden mir die hartgesottenen Balladenfans unter Ihnen den Ausflug in die Belletristik sicher gerne verzeihen. Und so ganz abwegig ist es ja wiederum auch nicht, sich angesichts dieser vermaledeiten Zeitläufte des sprechenden Namens Kafka zu entsinnen, dessen Werk ja vom Beschreiben unglaublichster Begebenheiten geprägt ist. Franz Kafkas Text über eine Zirkusartistin ist also beileibe keine Ballade, sondern eher eine Parabel, die verblüffenderweise nur aus zwei vollständigen Sätzen besteht, was hauptsächlich durch den massenhaften Einsatz von Kommata und Semikolons ermöglicht wird. Nicht zu vergessen die zwei Gedankenstriche, die der damals 36-jährige Franz in seine beiden Bandwurmsätze einfügte und deren Bezeichnung selten so treffend war wie hier. Herausgegeben wurde auf der Galerie Ende 1919 im Rahmen des Erzählbandes »Der Landarzt«. Keine 5 Jahre vor dem frühen Tod des Prager Schriftstellers, den er einer damals leider noch nicht heilbaren Tuberkuloseerkrankung zu verdanken hatte. Die Krankheit wurde schon 1917 diagnostiziert, weshalb es nicht verwundert, dass die Protagonistin seiner Manegenvision ebenfalls an dieser Lungensucht leidet. Entstanden ist die Parabel nämlich weit vor der Veröffentlichung. Die 14 Prosastücke des Bandes entstanden in den Jahren 1914 bis 17. Die kriegsbedingten Verhältnisse des Ersten Weltkriegs verhinderten aber eine zeitnahe Ausgabe. Die damalige Gesamtauflage soll übrigens nur 2000 Exemplare betragen haben. Dass das Werk Franz Kafkas uns heute überhaupt noch umfänglich zugänglich ist, haben wir seinem Freund und Schriftstellerkollegen Max Brod zu verdanken. Der weigerte sich nämlich, den letzten Willen des Todkranken umzusetzen und alle bislang unveröffentlichten Schriften des Begnadeten zu vernichten. Sonst wäre die Nachwelt möglicherweise nie mit dem Adjektiv kafkaesk beglückt worden. Was uns der Schriftsteller Franz Kafka, 1883 noch in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie geboren, gedichtgleich auf seiner Galerie anbietet, sind zwei Versionen einer Geschichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Besucher einer Zirkusveranstaltung beobachtet anscheinend die gelungene Darbietung einer gefeierten Kunstreiterin, Tag träumt sich indes in eine dystopische Albtraumvariante einer ausgebeuteten, erbarmungswürdigen Manegenexistenz hinein, für die er sich dann zum heroischen Retter aufschwingen und ihrem tristen Künstlerdasein ein Ende bereiten könnte. Doch da diese halluzinierte Fassung ein Trugbild bleibt, beweint er seine ausgebliebene Heldentat, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das ist auf den ersten Blick doch sehr absonderlich. Eigentlich sollte man sich doch über die fürsorgliche, mustergültige Sorgfalt freuen, mit der die weiß-rote Pferdedame von ihrem Zirkusdirektor behandelt wird. Stattdessen versinkt der Gast in eine unverständliche Depression, was ihn natürlich umgehend zu einer tragischen und damit spannenden Figur macht. Wie weint man, ohne es zu wissen? Geht das überhaupt? Und warum weint der junge Mann, wenn es doch offenbar keine Veranlassung dafür gibt? Betrübt ihn etwa die Tatsache, dass sein Heldenmut nicht gefragt ist? Der hätte ihn sicherlich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Vielleicht wäre ihm sogar das Herz der Schönen zugeflogen. Es stellt sich aber auch ganz grundsätzlich die Frage, welcher Version des Geschehens der Galeriezuschauer und damit auch der Leser mehr vertraut. Vielleicht misstraut er ja dem optimistischen Augenschein und wittert hinter der tadellosen Fassade nichtsdestotrotz einen Zustand, der unbedingt beendet oder wenigstens unterbrochen gehörte. Nur traut er sich nicht. Bedauert sich da etwa ein Unentschlossener selbst wegen seiner Zögerlichkeit? Man kann sich auch durchaus fragen, wie konsistent die Beobachtungen des traurigen Jünglings sind, wenn die betreffende Artistin erst als schöne Dame und kurz darauf als die Kleine tituliert wird. Und der Direktor vom devoten Bewunderer flugs zum väterlichen Beschützer mutiert, der die Kleine vom Pferde hebt und sie auf ihre Bäckchen küsst. Und das in eben jenem Abschnitt, wo nicht mehr der Konjunktiv die Erzählung beherrscht, sondern der Indikativ. Man könnte da schon an der Klarsicht des Betrachters leichte Zweifel anmelden oder ihm eine allzu blühende Fantasie attestieren. Welche Version ist die richtige, die wirkliche? Ist der unendliche, grausam graue Manegenalltag der schwindsüchtigen, vom herzlosen Publikum gehetzten und dem sadistischen Chef getriebenen Akrobatin die wahre kafkaeske Situation, wo applaudierende Hände unversehens zu Dampfhämmern verschwimmen? Oder ist die bonbonbunte, märchenhaft triumphale Vorstellung der vergötterten Zirkusreiterin die eigentliche Absurdität, wo der Rausch des Ruhms kein Ende kennt? Der Autor Franz Kafka wäre dumm gewesen, wenn er diese Frage beantwortet hätte. Wenn wir dereinst auf dieses abstruse 2022 zurückblicken, wird uns möglicherweise auch die Frage beschäftigen, was genau wir damals eigentlich erlebt haben. War dieses Annus Horribilis der Beginn eines unaufhaltsamen Untergangs? Oder war es ein Tiefpunkt, von dem aus es mit der Energie des Auf- und Umbruchs wieder aufwärts ging? Wurde damals bei allem Aufruhr die bitter nötige Wende eingeleitet? Oder bahnte sich doch schon ein Sieg der Beharrungskräfte an? Wo waren die Helden? Und wer waren sie? Und wem fehlte die Traute? Weinten wir damals schon, ohne es zu wissen? So oder so. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes neues Jahr und verspreche Ihnen für 2023 wieder eine waschechte, reinrassige Ballade. Musik.